der RTDE Podcast.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sehen uns in einer schweren, dramatischen Zeit. Es gibt immer mehr Krisenerscheinungen. Die Lage mit der internationalen Sicherheit verschlechtert sich dramatisch. Ein ehrlicher Dialog und eine Suche nach Kompromissen mussten Desinformationen weichen, wie auch groben Inszenierungen und Provokationen. Die Aktivitäten des Westens untergraben das Vertrauen zu internationalen Instituten als Plattformen, wo Interessen abgestimmt werden. Außerdem wird das Vertrauen zum Völkerrecht untergraben, denn das Völkerrecht sollte eigentlich Schwache vor Willkür schützen und Gerechtigkeit anstreben. Negative Tendenzen gibt es auch hier in den Vereinten Nationen. Diese Organisation ist auf den Ruinen des deutschen Faschismus und des japanischen Militarismus entstanden, mit dem Ziel, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Vereinten Nationen zu unterstützen, um die Konflikte zwischen ihnen zu vermeiden. Heute wird die Frage gelöst, wie die künftige Weltordnung aussehen wird. Das kann jeder Beobachter verstehen. Die Frage ist nur, ob das eine Weltordnung nur mit einem Hegemon sein wird, der dann alle dazu zwingt, seinen Regeln zu folgen, die nur ihm Vorteile versprechen. Oder wird daraus eine demokratische, eine gerechte Welt, eine Welt ohne Erpressung und ohne Einschüchterung, ohne Neonazismus und ohne Neokolonialismus? Russland entscheidet sich dezidiert für die zweite Variante. Wir, unsere Verbündeten und Partner, rufen sie alle dazu auf, an dieser Welt mitzubauen. Die unipolare Variante der globalen Entwicklung wird Geschichte, denn sie diente nur den Interessen der sogenannten goldenen Milliarde. Der Überkonsum dieser goldenen Milliarde war jahrhundertelang von Ressourcen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas genährt. Die souveränen Staaten sind heute bereit, sich für ihre Interessen einzusetzen. Das führt dazu, dass eine neue multipolare Architektur entsteht, eine gerechtere, eine sozialere Architektur, eine stabilere auch. Objektive geopolitische Prozesse werden in Washington und in den Eliten des Westens, die sich ihm vollkommen unterworfen haben, als eine Gefahr für ihre Dominanz gesehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten wollen das Schwungrad der Geschichte stoppen. Einmal erklärten sie ihren Sieg im Kalten Krieg. Und dann dachte man in Washington, sie seien alle Gottes Gesandte auf Erden und haben keine Verpflichtungen mehr. Sie haben nur das heilige Recht, straflos handeln zu dürfen. Dort und wo sie es für möglich halten. Sie können einen jeden Staat zu dem Gebiet dieser Handlungen erklären, insbesondere wenn dieser Staat aus welchem Grund auch immer den selbsternannten Herren dieser Welt nicht passt. Wir können uns alle sehr gut daran erinnern, wie man aggressive Kriege entfesselt hat, insbesondere in Jugoslawien, im Irak, in Libyen. Diese Länder sind sehr weit von der amerikanischen Küste. Dort mussten Hunderttausende Zivilisten mit ihrem Leben bezahlen. Hat eines dieser Länder wirklich gegen legitime Interessen des Westens verstoßen? Wurde dort etwa die englische Sprache verboten oder andere Sprachen der NATO-Staaten? Wurden dort westliche Medien verboten oder ihre Kultur? Wurden Angelsachsen plötzlich zu Unmenschen erklärt? Hat man gegen sie schwere Waffen eingesetzt? Was sind die Ergebnisse dieser Abenteuer der USA im Nahen Osten? Hat sich da etwa die Lage mit den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit verbessert? Ist da die gesellschaftspolitische Lage stabiler geworden? Leben die Menschen dort nun besser? Nennen Sie mir ein Land, wo sich Washington mit Gewalt eingemischt hat und wo das Leben am Ende besser geworden ist. Es gibt Versuche, das alte unipolare Modell wieder zu beleben, unter der Losung, unter dem Motto einer regelbasierten Ordnung. Aber der Westen schürt Blockkonfrontation. Entweder ist man dabei oder man ist gegen uns. Eine dritte Option existiert nicht. Keine Kompromisse sind denkbar. Man setzte auf eine weitere NATO-Erweiterung Richtung Osten. Die militärische Infrastruktur der NATO näherte sich immer näher an die russischen Grenzen. Und jetzt erklären die USA, sie wollen asiatische Räume unterwerfen. Beim NATO-Gipfel in Madrid im Juni hat diese Allianz, die sie selbst eine Verteidigungsallianz nennt, eine untrennbare Sicherheit des euroatlantischen und des indopazifischen Raumes erklärt. Es liegt auf der Hand, dass die berühmt-berüchtigte Monroe-Doktrin globaler wird. Washington versucht, die ganze Erde zum eigenen Washington versucht, die ganze Erde zum eigenen Hinterhof zu machen. Dabei setzt man Instrumente ein, um diejenigen einzuschüchtern, die dagegen sind, zum Beispiel rechtswidrige einseitige Sanktionen, die jahrelang rechtswidrig eingeführt werden. Das ist ein Verstoß gegen die UN-Charta und wird trotzdem als Instrument politischer Erpressung eingesetzt. Der Zynismus liegt einfach auf der Hand, denn diese Restriktionen haben vor allem die Zivilisten im Visier. Sie machen nicht möglich, dass man Waren des täglichen Bedarfs bekommt, insbesondere Medikamente, Impfstoffe, Nahrung. Ein eklatantes Beispiel dessen ist die US-amerikanische Blockade Kubas, die seit 60 Jahren andauert. Die Vollversammlung hat seit langem und mit überwiegender Mehrheit der Stimmen gefordert, diese Blockade zu beenden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, zu dessen Pflichten so etwas gehört, sollte diesem Problem eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Dem Generalsekretär kommt auch eine besondere Rolle in der Frage der Überwindung der Lebensmittel- und Energiekrise zu. Diese Krise ist im Ergebnis einer kontrolllosen Geldemission in der EU und in den USA entstanden. Das waren unprofessionelle Handlungen der EU auf dem Markt für Kohlewasserstoffe, die dazu geführt haben. Washington und Brüssel handelten unvernünftig und haben die Krise nur noch zugespitzt, indem sie einen Wirtschaftskrieg gegen Russland erklärt haben. Am Ende, im Ergebnis, wachsen nun Weltpreise für Nahrung, für Dünger, für Öl und Gas. Wir begrüßen die Bemühungen des Generalsekretärs, die Abkommen am 22. Juli in Istanbul möglich machten. Aber diese Abkommen muss man nun erfüllen. Inzwischen steuern die Schiffe mit dem ukrainischen Getreide nicht die ärmsten Staaten an, sondern andere Staaten. Die USA und die EU haben finanzielle und logistische Hürden auf dem Weg für russisches Getreide geschaffen, aber auch für russische Düngemittel. Die Hürden sind immer noch da. Seit mehreren Wochen erinnern wir immer wieder daran, dass in europäischen Häfen 300.000 Tonnen Dünger festsetzen. Wir haben seit langem angeboten, sie kostenlos an die ärmsten Staaten Afrikas zu übergeben. Die EU reagiert darauf nicht. Die offizielle Russophobie hat nun unerhörte Ausmaße im Westen erreicht. Man scheut da nicht nur davor, offen Russland im Felde besiegen zu wollen, sondern auch Russland zu zerstören, zu zerstückeln. Es ist denen wohl nicht genehm, dass Russland auf der politischen Weltkarte eine geopolitische Größe darstellt, die auch selbstständig agiert. Wo haben russische Handlungen die Interessen unserer Opponenten denn verletzt? Vielleicht kann man uns immer noch nicht verzeihen, dass dank der militärischen Entspannung der 80er und 90er Jahre so viel erreichen konnte. Oder etwa, dass wir den Warschauer Vertrag aufgelöst haben, in dem die NATO um ihre Existenzgrundlage gebracht wurde. Wir haben die deutsche Wiedervereinigung ohne Wenn und Aber unterstützt, übrigens trotz der Stellungnahme aus London und Paris. Wir haben unsere Streitkräfte aus Europa, aus Asien und Lateinamerika abgezogen. Will man uns das nicht verzeihen? Wir haben auch die Unabhängigkeit der ehemaligen Sowjetrepubliken anerkannt. Wir haben auch den Versprechen der westlichen Politiker geglaubt, dass die NATO sich nicht erweitern wird. Keinen Zoll weiter in Richtung Osten. Dann wurde dieser Prozess gestartet und wir haben zugestimmt, diesen Prozess zu legitimieren, indem wir die NATO-Russland-Grundakte unterzeichneten. Oder sind wir gegen die westlichen Interessen etwa verstoßen, wo wir den Westen gewarnt haben, dass es inakzeptabel ist, die militärische Infrastruktur näher an unsere Grenzen zu rücken? Die Arroganz des Westens und auch die Ausschließlichkeit Amerikas haben einen besonders destruktiven Charakter nach dem Ende des Kalten Krieges bekommen. Bereits 1991 hat der stellvertretende Pentagon-Chef Paul Wolfowitz im Gespräch mit dem alliierten Europa-Oberkommandierenden Wesley Clark offen zugegeben, ich zitiere, nach dem Ende des Kalten Krieges können wir unsere Militärs einsetzen, ohne eine Strafe fürchten zu müssen. Wir haben 5, vielleicht 10 Jahre noch, um die sowjetischen Surrogate auszumisten, solche wie Irak und Syrien, solange keine neue Supermacht entstanden ist, die uns herausfordern kann. Ende des Zitats. Ich bin zuversichtlich, irgendwann werden wir aus Memoiren oder Erinnerungen erfahren, wie genau die US-amerikanische Strategie in Bezug auf die Ukraine und Russland entstand. Aber Washingtons Pläne liegen auch so auf der Hand. Vielleicht will und kann man uns nicht verzeihen, dass wir auf Bitte der USA und der Europäischen Union die Vereinbarungen des damaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch mit der Opposition unterstützt haben. Es ging um die Beilegung der Krise im Februar 2014. Diese Abmachungen wurden garantiert von der Bundesrepublik Deutschland, Polen und Frankreich. Am nächsten Morgen wurden sie zertreten durch die Anführer des blutigen Staatsstreiches. Sie haben ihre europäischen Vermittler erniedrigt. Der Westen konnte nur tatenlos zusehen, wie die Putschisten die Ostukraine bombardierten. Dort hatte man sich geweigert, die Ergebnisse des Staatsstreiches zu akzeptieren. Die Organisatoren dieses Staatsstreiches haben die Handlanger der Nazis zu Nationalhelden erklärt. Sie waren an den ethnischen Säuberungen gegen Russen, Polen und Juden im Zweiten Weltkrieg beteiligt. Sollten wir etwa mit dem Kurs Kiews abfinden, der darauf abzielt, die russische Sprache, Bildung, Medien und Kultur zu verbieten? Man hat gefordert, die Russen von der Krim wegzujagen. Man hat dem Donbass einen Krieg erklärt. Die damaligen und die jetzigen Bewohner von Donbass wurden von der Kiewer Regierung degradiert, von Menschen zu Wesen, zu Geschöpfen. Das hat die oberste Führung in Kiew selbst so gesagt. Oder ist Russland gegen die westlichen Interessen etwa verstoßen, dass es die Schlüsselrolle gespielt hat in der Beendigung der Kampfhandlungen im Osten der Ukraine? Diese Kampfhandlungen haben die Kiewer Neonazis entfesselt und dann forderte Russland vehement ein, die Minsker Vereinbarungen einzuhalten. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat im Februar 2015 diese Vereinbarungen gebilligt, aber dann hat das Kiew mit Hilfe der USA und der EU zu Grabe getragen. Wir haben mehrmals und jahrelang vorgeschlagen, eine Koexistenz in Europa aufzubauen, und zwar auf der Grundlage einer gleichen und unteilbaren Sicherheit. Dieser Grundsatz wurde auf höchster Ebene in den Dokumenten der OSZE festgehalten. Das bedeutet, dass keine die eigene Sicherheit zulasten der Sicherheit der anderen festigen darf. Und der jüngste Vorschlag, diese Vereinbarungen juristisch bindend zu machen, haben wir im Dezember 2021 unterbreitet. Darauf erhielten wir eine dünkelvolle Absage. Die westlichen Staaten wollen keine Vereinbarungen eingehen. Sie wollen, dass das Kiewer Regime den Krieg gegen das eigene Volk weiterführt. Das ließ uns keine andere Wahl, als die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anzuerkennen. Und deswegen mussten wir die militärische Sonderoperation beginnen, um die Russen und andere Einwohner vom Donbass zu schützen, um die Gefahren für unsere Sicherheit aus der Welt zu schaffen. Die NATO hat das konsequent auf dem Territorium in der Ukraine, in der Nähe unserer Grenzen, geschaffen. Diese Operation findet im Einklang mit den Verträgen über Freundschaft, Kooperation und Hilfe zwischen Russland und diesen Republiken und im Einklang mit dem Artikel 51 der UN-Charta statt. Ich bin sicher, dass ein jeder anderer Staat sich genauso verhalten würde, der dem eigenen Volk verantwortungsvoll gegenüber erscheinen will. Der Westen ist hysterisch geworden wegen der zurzeit stattfindenden Referenden in den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, in den Gebieten Charkow und Saporoschje. Die Menschen, die dort wohnen, reagierten nur darauf, dass der Chef des Kiewer Regimes Zelensky ihnen im August 21 in einem Interview empfohlen hat, sich nach Russland wegzumachen. Da sollen alle tun, die sich russisch fühlen, zugunsten ihrer Kinder und Enkelkinder. Sie sollen sich nach Russland wegmachen. Und nun tun sie es auch, die Menschen in den Regionen. Dabei nehmen sie aber allerdings auch ihr Land mit.
Das Land, wo ihre Vorfahren auch gelebt haben. Wenn man vorangenommen mitblickt, so ist es jedem klar, dass die Angelsachsen, die Europa unterworfen haben, die Ukraine nur als Verschleißmaterial sehen. Die NATO erklärte unser Land zu einer unmittelbaren Bedrohung auf dem Weg zur globalen Dominanz der USA und die Volksrepublik China stelle eine strategische Herausforderung dar. Der kollektive Westen unter Anführung von Washington schickt an alle anderen Länder ein einschüchterndes Signal. Und zwar, der Nächste kann jeder von euch sein, wer es wagt, ungehorsam zu sein. zu den Konsequenzen des Kreuzzuges des Westens gegen die Unerwünschten wird ein Verfall der multilateralen Institute, die die USA und deren Verbündeten in Instrumente der Umsetzung der eigennützigen Interessen verwandelt haben. Diese Linie wird in der UNO aufgezwängt, in dem UN-Menschenrechtsrat, in der UNESCO und in anderen multilateralen Instituten. Praktisch ist die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in private Hände übergeben worden und es wird versucht, es nicht zuzulassen, dass im Rahmen der Biowaffenkonvention ein Mechanismus entstehen würde, um die Transparenz von hunderten biologischen und militärischen Pentagon-Programmen weltweit zu sichern. Solche Programme werden auch an den russischen Grenzen und in ganz Eurasien umgesetzt. Und diese Programme sind alles andere als harmlos. Davon zeugen zahlreiche Fakten, die wir in der Ukraine festgestellt haben. Es wird auch versucht, das Sekretariat der UNO in private Hände zu übergeben, also neoliberal dort zu diskutieren und die kulturelle und zivilisatorische Vielfalt der modernen Welt außer Acht zu lassen. In diesem Zusammenhang rufen wir dazu auf, laut der UNO-Charta eine faire geografische Verteilung der Mitgliedstaaten in der Struktur des Sekretariats umzusetzen und die Dominanz von nur einer Landesgruppe zu vermeiden. Unduldsam ist folgende Situation. Die Erfüllung der Vereinbarung zwischen Washington und dem Sekretariat der UNO, und das bedeutet die Verpflichtung des Gastgeberlandes der Institutionen der UNO zur sicheren normaler Teilnahme für alle Mitgliedsländer. Die Erfüllung dieser Vereinbarung ist auch Pflicht des Generalsekretärs. Trägheit ist hier nicht zulässig. Wir sind auch besorgt, dass eigene Länder bestrebt sind, das Vorrecht des Sicherheitsrates zu unterminieren. Und die UNO muss sich an die Realität anpassen und die Arbeit des Sicherheitsrates muss demokratisiert werden. Und das nur und ausschließlich durch die Erweiterung der Repräsentanz von Ländern aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Hervorzuheben sind Indien und Brasilien als Schlüsselakteure und gute Kandidaten für eine ständige Mitgliedschaft im Rat und das auch bei der gleichzeitigen Erhöhung der Repräsentanz von Afrika. Heute ist es relevant wie nie zuvor, dass alle Mitgliedstaaten eindeutig und vorbehaltlos sich zu den Grundsätzen der UNO-Charta bekennen. Das ist der erste wichtige Schritt zur Wiederaufnahme der kollektiven Verantwortung für das Schicksal der Menschheit. Denn genau das ist das Ziel, mit dem im Juli 2021 die Freundesgruppe für den Schutz der UN-Charta gegründet worden ist. Russland war Mitbegründer dieser Charta und zu dieser Gruppe gehören mehr als 2 Dutzend Länder. Aufgaben der Gruppen sind die Verfolgung der universellen Normen des Völkerrechts im Gegensatz zu den feindseligen, einseitigen Herangehensweisen. Wenn Sie sich ebenfalls an diese Position halten, so sind Sie herzlich zur Teilnahme der Gruppe eingeladen. Ein positives Potenzial sehen wir bei den BRICS-Staaten, bei der Organisation für Zusammenarbeit und ASEAN. Die westlichen Kollegen lancieren aggressiv ihr eigenes Demokratiebild als Modell der Organisation des gesellschaftlichen Lebens, aber halten sich kaum an demokratische Normen in internationalen Angelegenheiten. Ein Paradebeispiel ist die Situation in der Ukraine und um die Ukraine. Also Russland hat im Detail seine Haltung erklärt und das eigentlich seit Jahren, aber der Westen stimmte unserer Haltung nicht zu. Eigentlich sollte danach die internationale Gemeinschaft selbst entscheiden, welche Haltung sie einnehmen sollte, sich für den einen oder anderen einsetzen oder neutral bleiben, denn davon geht man ja in einer Demokratie aus. Die Politiker, die mit entgegengesetzten Meinungen argumentieren, wollen auch die Bevölkerung für sich gewinnen. Aber die USA und die Verbündeten lassen keinem die freie Wahl. Sie drohen und nehmen jeden in den Schwitzkasten, der es wagen würde, selbstständig zu denken. Mit Drohungen verlangt man sich den Russland-Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Und das gelingt schlecht, aber die USA und die Satelliten handeln so weiter. Das ist keine Demokratie, das ist eine pure Diktatur. Man hat den Anschein, dass Washington Europa erobert hat und nun versucht, die eigene schwindende Hegemonie aufrechtzuerhalten und das nur über verbotene Mittel. Immer wieder werden Methoden der Diplomatie ersetzt durch unrechtmäßige Sanktionen gegen starke Konkurrenten in der Wirtschaft, im Sport, Informationsraum, Kulturaustausch und grundsätzlich bei Kontakten unter den Menschen. Nehmen Sie das Problem mit den Visa für Delegierte an internationale Veranstaltungen in New York, Genf, Wien, Paris. Das ist ja auch das Bestreben, die Konkurrenz zu beseitigen und keine alternative Meinungen in multilateralen Diskussionen zuzulassen. Ich bin überzeugt, dass es notwendig ist, die UNO zu schützen und die Vereinten Nationen von Konfrontationen zu bereinigen und zu befreien. Die UNO sollte zu einer Plattform für einen freien Dialog und ausgeglichene Interessen sein. Wir halten uns genau daran bei unseren Initiativen in den Vereinten Nationen. Es soll ein Verbot zur Platzierung von Waffen im Weltraum durchgesetzt werden. Das ist auch Ziel des russisch-chinesischen Projektes für einen internationalen Vertrag, das von der UN-Konferenz für Abrüstung betrachtet wird. Ein anderes Thema ist die Sicherheit im Cyberraum und die Abstimmung im Rahmen der offenen Arbeitsgruppe für Cybersicherheit über Wege der Cybersicherheit, internationalen Informationssicherheit und Vorbeugung der Anwendung von IKT in kriminellen Zwecken. Wir unterstützen die Organisationen und Strukturen der Vereinten Nationen bei der Terrorismus bekämpfen. Wir setzen uns für eine Entwicklung dynamischer Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen, der OVKS, der Eurasischen Wirtschaftsunion, der GUS-Länder, um gemeinsame Bemühungen im großen eurasischen Raum zu implementieren. Russland will die Arbeit bei der Konfliktbeilegung intensivieren. Zu den Prioritäten gehört der Aufbau eines unabhängigen palästinensischen Staates, Wiederaufbau nach im Irak und in Libyen, die von den NATO-Ländern zerschlagen worden sind, Beseitigung der Bedrohung gegenüber der Souveränität von Syrien, Wiederaufnahme einer nationalen Versöhnung im Jemen und die Beseitigung der Hinterlassenschaft der NATO in Afghanistan. Die Wiederaufnahme des gemeinsamen umfassenden Aktionsplatz zum iranischen Atomprogramm stehen ebenfalls auf der Agenda. Eine Beilegung des Konfliktes auf der koreanischen Halbinsel und die Situationen und die Lage in Afrika darf nie ausgenutzt werden, um geopolitische Nullsummenspiele zu betreiben und externe Akteure von der Afrikanischen Union wieder zu gewinnen. Wir sind besorgt wegen der Lage in Kosovo, in Bosnien und Herzegowina, wo die USA und EU es versuchen, die Lage zu destabilisieren und das im Verstoß zur Resolution des Sicherheitsrates 1244 und des Abkommens von Dayton. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, in der Zeit, in schwierigen Zeiten, sucht man nach Rückhalt und Trost bei den Vorgängern. Und wie Generalsekretär der UNO, Dag Hammarskjöld, gesagt hat, der sich noch an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges erinnern konnte, er pflegte zu sagen, die UNO wurde nicht gegründet, um uns den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren. Diese Worte sind zutreffend wie nie zuvor, denn wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir individuell und gemeinsam dafür verantwortlich sind, Bedingungen für eine harmonische und sichere Entwicklung der künftigen Generationen zu schaffen. Deswegen ist ein politischer Willen allerseits gefragt. Wir sind offen für diese faire Arbeit und wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit der Weltordnung nur dann gesichert werden kann, wenn wir zu den Ursprüngen der UN-Diplomatie zurückkehren und das, wenn wir uns auf die Charta-Grundsätze stützen und zwar die Achtung der souveränen Gleichheit aller Staaten. Ich bedanke mich.
Das war der RTDE Podcast.